hat uns befreit. Wir können froh sein wie ein befreiter Sklave. Ja, und gerade weil uns diese Freude so erfüllt, weil wir einfach diese innerliche Freude haben, weil wir errettet sind, weil wir erlöst sind, weil unsere Sünden vergeben sind, weil wir ein Ziel haben in der Ewigkeit und ihn eines Tages sehen werden, wie er ist. Und da werden wir dann ganz ohne Sünde sein. Treibt uns das zum Reden. Aber da kommen wir zur Kommunikation, zum Reden. Ja, wie mache ich das denn? Und manchmal fällt uns Kommunikation wirklich schwer. Gerade mit Leuten, die wir nicht so kennen. Und Leuten, die andere Interessen haben als wir. Gleich und gleich gesellt sich gern, sagt man. Aber nicht immer hat man jemanden vor sich, der gleich ist. Nicht jeder mag Fußball. Und das sage ich jetzt während der Weltmeisterschaft Hilfe. Aber doch, ich mag keinen Fußball. Aber wie kommt man ins Gespräch? Wie hält man ein Gespräch am Laufen? Und genau damit wollen wir uns jetzt die nächsten Minuten beschäftigen. Durch das, was du sagst, Gespräche beginnst, aber auch dafür sorgst, dass sich dein Gesprächspartner öffnet und er merkt, dass du wirklich an seinen Ansichten und ihm als Menschen interessiert bist. Wie geht das? Wenn man sich eben noch nicht so vertraut ist, den anderen noch nicht so kennt und der Gesprächspartner eine andere Persönlichkeit hat als man selbst, da kann es ganz schnell sein, das Gespräch gerät ins Stocken und du weißt nicht, was sei denn jetzt? Und genau dafür gibt's Methoden, wie man mit Menschen, wie das Gespräch in Gang kommt und wie man es hält. Ganz einfach eigentlich, wirkt von alleine, wenn man es macht. Und das Kuriose ist, wir alle wissen das. Wir alle wissen in der Theorie, wie man es machen sollte, nur wir machen es nicht. Das ist das Problem. Und wir haben uns das auch nicht kultiviert. Es geht im Grunde darum, dass wir darauf Rücksicht nehmen, wie der Mensch nun mal ist. Und wie ist der Mensch? Er ist durch und durch egoistisch. Und ein Mensch hört sich am liebsten selber gerne reden. Und da ist das Problem. Wir auch. Aber der andere eben auch. Und wie können wir ein Gespräch in Gang halten? Wir Menschen sind ja so, dass wir darauf gepolt sind, ich, mich, meiner, mir. Das Egoistische ist im Menschen drin. Und das Lieblingswort eines jeden Menschen, was jeder Mensch so hat, ist eigentlich so der eigene Vorname. Wenn irgendwo dein Name fällt, jemand ruft deinen Namen und dann denkst du, ups, du reagierst sofort und fragst dich, bin ich gemeint? Ich? Oder wenn jemand gelobt wird und dann heißt es von wegen, ja, der Stefan oder ja, der Andreas oder ja, der Sebastian, dann denkt man so gleich, oh, ich? Ich werde gelobt? Und dann fällst du fest, ach, naja, war doch der andere, der auch so heißt wie ich, der da gelobt wurde. So ist der Mensch. Man hört sehr gern seinen eigenen Namen und man redet gerne selbst. Und diese natürliche Ich-Bezogenheit hat natürlich Schattenseiten. Die meisten Menschen erzählen gerne von sich und den Dingen, die sie gerade beschäftigen, aber sie hören nur ungern zu. Und zuhören ist für viele das Warten, bis sie selbst wieder reden können. Also man wartet, wenn man zuhört, auf die Lücke im Gespräch, also in den Satz des anderen, wo du zwischenreden kannst und jetzt bist endlich mal du dran. So ist der Mensch. Und zuhören ist eine echte und sträflich vernachlässigte Kunst unserer Gesellschaft. Und dadurch wird es ganz schwierig, Menschen zu erreichen, die ein anderes Naturell als man selbst hat und von Natur aus eine andere Denkweise als wir. Wenn man das so hört, du erzählst uns jetzt aber nicht wirklich eine Neuigkeit. Das wusste ich. Ja, aber handelst du danach? Wenn du dir zum Beispiel mal vornimmst, nimm dir das mal richtig vor, mal nur ganz wenig von dir selbst zu sagen. und stattdessen ganz viel zu fragen. Wirkliches Interesse an dem anderen zu bekunden. Und dann wirst du feststellen, dass der andere am Ende des Gesprächs sagt, das war jetzt irgendwie eins der besten Gespräche, die ich seit langem geführt habe. Und das, obwohl du fast nichts gesagt hast. Du hast zugehört. Aber genau das liebt der andere. Dass er dir mal was sagen konnte. Im Grunde war es ja kein Gespräch, es war ein Zuhören. Und wie machen wir das in Gesprächen über Jesus? Genau dieses Interesse an sich selbst, was die Menschen nun mal haben, das können wir uns auch ein Stück weit zunutze machen, wenn wir über Jesus Christus reden. Und da die wenigsten so aktiv zuhören und wirklich einen Fokus darauf haben, man kann Fragen stellen. Mich interessiert, wie du das siehst. Sag mal. Oder mich interessiert, wie du denkst, wie du lebst. Das macht einen Unterschied, wenn du das so in der Kommunikation umsetzt. Und dieser Unterschied wird von den anderen gemerkt werden. Da ist endlich mal jemand, der interessiert sich für mich. Und das kennt jeder, der sich professionell mit Kommunikation, mit Reden beschäftigt, der weiß das. Menschen reden gerne über sich. Und Gottes Wort empfiehlt genau dasselbe. Mal so ein paar Verse. In Sprüche 17, Vers 27 bis 28, da heißt es, dass ein guter Zuhörer für weise und verständig gehalten wird. Und wer seine Worte zurückhält, der besitzt Erkenntnis. Ich meine, es heißt ja auch in den Sprüchen, ne, auch ein Narr, wenn er schweigt, kann für weise gehalten werden. Das heißt, andere merken es auch, wenn wir gute Zuhörer sind und nehmen uns dadurch als Menschen wahr, die etwas Wichtiges zu sagen haben. Irgendwie komisch, ne? Du hörst nur zu, aber wenn du zugehört hast, bewirkt es, dass der andere dich sympathisch empfindet und dir dann in der Folge auch gerne zuhört, weil du einer bist, der ihm zugehört hat oder ihr zugehört hat. Nachdem du zugehört hast, wirst du viel einfacher etwas sagen können. Es wird dir besser zugehört, als wenn du direkt mit einem großen Monolog losgelegt hast. Du weißt ja schon, was du reden willst. Du willst über Jesus reden, darüber, dass der andere erlöst werden muss und dass Gott wirklich existiert. Das willst du doch alles sagen. Aber halt dich mal zurück und frag, wie es dem anderen geht, wie sein Tag war, was ihn beschäftigt. Und der andere wird anfangen zu erzählen. Ich habe mal, ich glaube, 1,5 Stunden unserem einen Nachbarn nur zugehört, der mir seine ganze Lebensgeschichte erzählen wollte. Und er hatte viel zu erzählen. Das brauchte er mal. Sprüche 10, Vers 19 sagt sinngemäß, wer schweigt und zuhört, ist klug. Eindeutiger kann der Wert des schweigenden Zuhörens gar nicht ausgedrückt werden. Jakobus 1, Vers 19 kennt ihr, denke ich, auch. Darum sei jeder Mensch schnell zum Hören, man könnte auch Zuhören sagen, aber langsam zum Reden. Das heißt nicht, dass du nicht redest, aber hör erst mal zu, damit du verstehst, wie der andere tickt, wie er denkt. Frag nach, wenn du was nicht verstanden hast, aber fang nicht gleich selbst an zu reden. Im Deutschen gibt es das Sprichwort, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, wo das auch so ein Stück weit ausgedrückt wird. Wobei die Bibel sagt nicht, dass wir nur schweigen sollen, aber eben zuhören an erster Stelle. Wir haben uns jetzt schon einiges angeguckt, dass wir an unserer Zuhörerkultur, wie wir persönlich zuhören, ein bisschen arbeiten sollten. Aber wir schauen uns noch ein bisschen mehr an. Wie kommen wir ins Gespräch? Leider neigen wir dazu, die Menschen sofort mit Glaubensansichten geradezu zuzutexten. Obwohl wir noch gar nicht wissen, ob der andere überhaupt offen dafür ist. Oder wir wissen manchmal vielleicht noch gar nicht, wer ist der Mensch, der uns da gerade gegenübersteht. Wir wissen es nicht, aber meinen schon zu wissen, was er jetzt zu hören hat. Deswegen versuch erst mal ins Gespräch zu kommen, so ganz natürlich, und sich dann langsam aber sicher zum Evangelium vorzutasten. Na klar gibt es auch Situationen, wo du ganz genau weißt, dieser Mensch, dem werde ich wahrscheinlich nie wieder begegnen und in 5 Minuten werden wir uns trennen, weil dann muss ich aussteigen aus dem Zug zum Beispiel. Da kann es manchmal geboten sein, auch mal sofort was über das Evangelium zu sagen. Aber bei Menschen, die du immer wieder siehst, dein Nachbar, dein Arbeitskollege, kannst du deine Beziehung aufbauen, immer wieder Gespräche anbahnen. So wie Jesus ein echtes Interesse an den Menschen hatte, sollten wir es auch haben. Gerade wenn du jemandem öfters begegnest. Meistens, wenn so eine Reihe angenehmer Gespräche schon da war und da ist, in denen du dich immer wieder kurz auch zum Glauben äußern konntest, ist mehr Interesse beim anderen da, als wenn du erstmal einen 20-minütigen Monolog abgegeben hast, dem der andere zuhören musste und zugehört hat aus Höflichkeit. Also mehr Dialog als Monolog. Und gerade wenn unser Gesprächspartner anders ist als wir selbst, einen anderen Charakter hat und wir uns normalerweise für so jemanden gar nicht interessieren würden, dann können wir umso mehr beten, Jesus, bitte hilf mir, dass ich diesen Menschen so liebe, wie du ihn liebst. Von mir aus würde ich jetzt nicht wirklich Liebe ihm gegenüber haben, aber du kannst mir diese Liebe schenken. Es ist dein Geschöpf. Ich brauche das jetzt. Deine Hilfe. Hilf mir, ihn zu lieben. Lass mich echtes Interesse an dieser Person haben. Vielleicht hast du schon auch mal gehört oder denkst selber so, dass manche Christen Menschen mehr als Missionsobjekte als Menschen sehen. Und vielleicht ist dir das selber schon mal passiert. Aber es bleibt festzuhalten, nur wenn du dich für eine Person wirklich interessierst, samt ihrer Sorgen und Nöte, wirst du überhaupt als jemand wahrgenommen, der vielleicht etwas Wertvolles mitzuteilen hat. Niemand redet gerne mit einem kalt wirkenden Menschen, der sich nur für seine eigenen Überzeugungen interessiert. Gutes Zuhören ist erfahrungsgemäß der Schlüssel für tiefe Glaubensgespräche. Wie geht das? Welche Fragen kann man stellen, damit sich der andere öffnet? Worüber soll ich reden? Und fang doch einfach mal an, Sachfragen zu stellen. Nee, nicht Sachfragen zu stellen. Das ist Fragen, also Menschen fragen oft Sachfragen. Wie, was arbeitest du? Wo wohnst du? Wie alt bist du? Ja, bin 58, arbeite das und das und wohne in Celle. Bumm, Gespräch vorbei. Nein, fang anders an. Man kann Fragen anders stellen. Man kann sagen, sag mal, wie denkst du eigentlich darüber? Das würde mich jetzt echt mal interessieren, wie du darüber denkst. Oder ein Kollege von mir, der macht das hin und wieder, dass er sagt von wegen, du, wie geht's dir eigentlich wirklich? Wie geht's mir wirklich? Ja, ich interessiert mich wirklich. Wie geht's dir? Nicht so dieses floskelhafte, wie geht's dir gut, sondern geht's dir wirklich gut? Und dann auch bereit zu sein, zuzuhören. Wie fühlt sich das für dich an? Oder welche Berührungspunkte hattest du mit diesem Thema? Oder, ihr wisst schon, offene Fragen. Keine geschlossenen Fragen stellen. Was ist eine geschlossene Frage? Genau, mit Ja oder Nein antworten. Das ist eine geschlossene Frage. Das heißt, wenn du so eine Frage stellst, mehr oder weniger, hast du gut geschlafen? Nein. Oder hast du Interesse an Gott? Nein. Okay, Gespräch vorbei. Ne, das ist, weil das ist kurz. Aber wenn man so Fragen stellt wie, was denkst du eigentlich über Gott? Da kannst du nicht mit Ja oder Nein antworten. Da muss sich jemand Gedanken machen, was er zu dem Thema denkt und das dann auch sagen. Und darauf kann man dann Bezug nehmen und weitere Fragen stellen und so weiter und so fort. Also offene Fragen. Siehst du das auch so? Hast du dich damit auch schon beschäftigt? Würdest du da zustimmen? Also offene Fragen bieten Gelegenheit zum freundlichen Austausch. Sag mal, wie war das für dich, als du dieses oder jenes erlebt hast? Was geht in dir vor, wenn du sowas hörst? Oder, sag mal, du hast da eben in dem, was du gesagt hast, Gott erwähnt. Wenn du Gott sagst, was meinst du damit? Wer ist für dich Gott? Und solche Fragen dann. Und dann, da kommt ein Gespräch in Gang. Erzähl doch mal, das macht mich neugierig. Wie war das denn für dich? Da fängt der andere an zu erzählen. Und dadurch wirst du den anderen Menschen kennenlernen und seine Art zu denken. Und wenn du mit einmal weißt, aha, so denkt er über Gott, aha, das hat er in seinem Leben schon erlebt, dann weißt du viel besser, was du sagen kannst über das Evangelium, weil es dann sein Leben betrifft. Wenn du vorher gar nicht gefragt hast, dich nicht mit ihm unterhalten hast, dann weißt du nichts und sagst irgendetwas, was unpassend ist in seinem Leben, was der andere als unpassend empfindet. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um ein Gespräch zu vertiefen. Oder wenn jemand irgendwie sagt, da habe ich was erlebt, das hat mich wirklich skeptisch gemacht zum Glauben oder seitdem möchte ich von Gott nichts mehr hören. Da habe ich wirklich ein Erlebnis gehabt, nee. Du, das interessiert mich jetzt. Was hast du denn da erlebt? Dass man wirklich Interesse daran hat. Und da gibt es viele Möglichkeiten, ins Gespräch zu kommen. Eigentlich sind das erstmal Smalltalk-Techniken. Das ist jetzt nichts Besonderes, was nur in der Bibel vorkommt. Das ist einfach nur Kommunikation. Aber wir machen es uns so schwierig manchmal, wenn wir mit Leuten reden, dass wir selber durch unsere Art zu reden den Sack zubinden und das Gespräch ist vorbei. Weil der andere nicht mehr reden will. Weil er nicht über sich reden konnte. Das klingt verrückt, aber ist so. Mach das doch mal. Vielleicht hast du das noch nie gemacht. Wenn du das nächste Mal in einer Tankstelle bist oder in einer Dönerbude oder wo auch immer du irgendetwas einkaufst und du bist allein in dem Geschäft, in der Tankstelle, in der Dönerbude und da ist nur noch der Verkäufer dir gegenüber, dann kannst du mal fragen, und wie läuft's heute bei Ihnen? Was ist das heute für ein Tag für Sie gewesen? Einfach nur mal so eine Frage stellen, wie geht's dir? Und nicht diese einfache Frage, na, wie geht's? Da sagt jeder, gut. Oder in Ostfriesland würde man sagen, muss ja. Na, so, oder mut ja. Aber nein, wir wollen wirklich wissen, was dem anderen interessiert. Oder vielmehr, wie sein Tag war. Und vielleicht denkst du dir, macht man doch nicht. Ja, warum nicht? Einfach mal nachfragen. Wenn der andere nichts über sich erzählen will, dann sagt er dir das schon. Mach es und du wirst feststellen, du überlebst das. Du kannst mit demjenigen ins Gespräch kommen und dein Gegenüber freut sich mit einmal, da hat jemand Interesse an mir als Person, nicht nur als Verkäufer von Döner oder von Benzin. Und wenn du das immer wieder machst, fällt es dir von Mal zu Mal leichter. Und so eine simple Frage kann irgendwo ein Gespräch in Gang setzen. Das ist verrückt. Ich habe das mal gemacht. Wir haben in Kiel einen Straßeneinsatz gehabt auf der Kieler Woche und es war so ein Wetter wie heute. Und auf der Kieler Woche ist so eine Besonderheit, wenn man da Straßeneinsätze macht. Normalerweise musst du in der Stadt immer um Genehmigung fragen, damit du einen Straßeneinsatz machen kannst, wenn du da einen Büchertisch und sonst was hinstellst. Dann brauchst du eine Genehmigung. Auf der Kieler Woche nicht. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Das heißt, du musst rechtzeitig kommen, wenn du deinen guten Standplatz haben willst und dann hast du ihn für dich für diesen Tag belegt. Das bedeutet, sei früh da. Und so war ich früh da. Ich habe den anderen gesagt, ihr könnt später nachkommen, ich werde den Platz schon mal reservieren. Und es war so ein Wetter. Die Sonne knallte. Und da war eine Parkbank und zu dem Zeitpunkt, gegen Mittag, war die Parkbank in der prallen Sonne. Wenn wir unseren Stand dann haben würden, etwas später nachmittags, wäre da nicht mehr pralle Sonne, aber zu dem Zeitpunkt war noch. Und das war unser Lieblingsstand, weil da kommen alle Leute vorbei. Und da kann man gut über Jesus Christus reden. Aber in der Parkbank, bei diesem Wetter sitzen, in der Sonne, macht keinen Spaß. Auf jeden Fall, ich saß da und dachte mir, okay, ich tue es für den Herrn und schwitzte so vor mich hin. Und dann setzte sich neben mich eine etwas ältere Frau und ich dachte mir, warum setzt die sich jetzt neben mich? Wer macht das freiwillig, sich in die pralle Sonne setzen bei diesen Temperaturen? Dann dachte ich mir, okay, Gott wird sie mir aus irgendeinem ganz bestimmten Grund hier hingeschickt haben. Wie komme ich jetzt mit ihr ins Gespräch? Und es schwirrte so durch meinen Kopf verschiedene Möglichkeiten, wie ich ein Gespräch beginnen kann. Und dann sagte ich so, na, auch eine Runde schwitzen. Das passte bei dem Wetter, weißt du? Die Schweißtropfen, die liefen nur so runter und naja, auf jeden Fall, sie fand den Einstieg lustig und jedenfalls kamen wir ins Gespräch. Es war am Anfang nur Smalltalk und dann dachte ich mir, okay, Menschen reden gerne über sich. Und dann habe ich sie gefragt, sagen Sie mal, warum sind Sie eigentlich hier in Kiel? Ne? Sind Sie, also jetzt hier in der Kieler Woche, sind Sie zugereist, also jetzt hier nur für die Kieler Woche gekommen, um sich das mal anzuschauen, die ganzen Segler, die da ihre Regatten machen und ähnliches oder fürs Volksfest? Oder ist sie hier eine Kielerin, die hier wohnt und nur mal kurz vorbeischaut? Ne? Habe ich so gefragt und dann fingen sie an zu erzählen und dass sie hier gerade Urlaub macht und sich für die Kieler Woche interessiert. Auf jeden Fall, sie erzählte so auch bestimmt eine Viertelstunde vor sich hin, warum sie da ist und weshalb und wieso und warum sie das interessiert mit den Seglern. Alles schön und gut. Und ich dachte so, okay, die Höflichkeit würde es jetzt gebieten, dass sie mich fragt, und warum sind Sie hier? Aber sie fragte nicht. Und ich dachte mir, okay, ich sag's ihr trotzdem. Und dann habe ich halt gesagt, ja, also wir sind hier eine Gruppe von Christen, wir sind hier jeden Nachmittag auf der Kieler Woche und wollen mit den Menschen über Jesus Christus ins Gespräch kommen und ihnen zeigen und ihnen erzählen davon, dass Erlösung möglich ist für jeden Menschen, der das möchte und der wirklich an Jesus Christus glauben will. Und da habe ich dann mit ihr ins Schwarze getroffen. Da ging die Frau hoch. Das war ein Thema für sie, das hat sie wirklich ganz stark getroffen. Weil, und dann fing sie an zu erzählen, sie war früher die Sekretärin eines evangelischen Pastors. Und sie meinte, ich habe gesehen und gehört, was er gepredigt hat. Und ich habe gesehen, wie er gelebt hat. Das hat nicht übereingestimmt. Und deswegen wollte sie vom Glauben gar nichts mehr hören, ne? Und wir kamen dann noch länger ins Gespräch und ich versuchte natürlich klarzumachen, dass nur weil sich da ein Christ daneben benimmt, das noch lange nicht heißt, dass Christus falsch ist und dass die Bibel falsch ist. Dieser Christ hat sich falsch benommen. Aber nun gut, schlussendlich, das hat sie auch verstanden, aber schlussendlich lag es dann daran, sie wollte niemanden über sich haben, der bestimmt über ihr Leben. Da war dann der Knackpunkt und da war das Gespräch dann auch vorbei. Aber soweit war es, dass sie wusste, eine Bekehrung bedeutet, Jesus wäre dann Herr in meinem Leben. Und das war der Punkt, wo sie gesagt hat, nein, das will ich nicht. Und war ja auch gut. Jeder hat das Recht, nein zu sagen. Aber wir kamen ins Gespräch, übers Evangelium, einfach nur über, na, auch eine Runde schwitzen. Und so war das Eis gebrochen. Und so kann man sich verschiedene Dinge einfach mal so auslegen. Einfach mal so ausprobieren. Es muss irgendwie zu dir passen. Nicht jeder ist so ein Halotri wie ich, der so einen komischen Spruch auf den Lippen hat. Aber trotzdem gibt es Möglichkeiten, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Oder wie wär's denn so? Ne? Du gehst zum Gottesdienst. Und also morgens gehst du aus dem Haus und du hast, je nachdem, wo dein Auto parkt, musst du halt da hingehen und du begegnest deinem Nachbarn. Da kannst du sagen, hallo, wie geht's? Ich bin gerade auf dem Weg in den Gottesdienst. Was machst du heute Morgen? Hast du auch was mit Gott zu tun? Hast du auch Interesse daran? Irgendwie sowas. Und mal gucken, was daraus wird. Und falls tatsächlich ein Glaubensgespräch daraus wird, ist es auch ein Gottesdienst, wenn du mit dem den ganzen Sonntagvormittag dann über Jesus Christus redest. Dann verpasst du halt mal deinen Gottesdienst. Aber normalerweise wird ein Gespräch meistens dann nicht so lang, aber denk dir nicht von wegen, nee, geht jetzt nicht, ich kann jetzt mit ihm nicht über Jesus reden, ich muss zum Gottesdienst. Außer du bist der Prediger, dann ist was anderes. Dann solltest du doch. Dann kannst du sagen, ich komme nachher wieder, dann können wir weiterreden. Aber gut. Auf jeden Fall kann der andere dann erzählen, wo er steht. Nachbarn beobachten uns. Die sehen, dass wir zum Gottesdienst gehen. Jeden Sonntagmorgen. Also, das ist so. Oder, ja, Entschuldigung bei euch, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall, die beobachten dich, dass du regelmäßig losgehst mit der Bibel unterm Arm. Also ich mache das teilweise ganz absichtlich. Viele sagen sich, wieso Bibel unterm Arm? Ich habe meine Bibel auf dem Smartphone, da kann ich auch Bibel lesen. Stimmt, kannst du. Aber Das Gute ist, ich mache das auch, wenn ich mit dem Zug fahre. Natürlich habe ich auch ein Smartphone dabei und könnte meine Bibel auf dem Smartphone lesen, aber ich mache es teilweise absichtlich nicht. Ich lese absichtlich in der echten Bibel. Und warum? Weil die Leute das sehen. Und dann vor allen Dingen, ich sag mal, spätestens, wenn sie nah genug sitzen, um zu sehen, das Ding ist zweispaltig. Und dann, ist das eine Bibel? Lesen Sie in der Bibel? Ja, da bist du mittendrin. Da kannst du sagen, ja, sie gibt mir Halt für mein Leben und sie hat mir geholfen, meinen Erlöser Jesus Christus kennenzulernen. Puff, du bist im Gespräch. Sofort, weil du bist schon beim geistlichen Thema. Er hat dich ja angesprochen. Also, dann kannst du auch loslegen. Oder zum Beispiel hier, wie meine Frau jetzt zum Beispiel hat ein christliches T-Shirt an. Habe ich auch ganz öfters. Und ich bin schon öfters auf christliche T-Shirt angesprochen worden. Und da kannst du auch dann darüber, ja, das ist für mich nicht nur ein T-Shirt, das ist meine Lebensüberzeugung. Und so weiter und so fort. Ich meine, kannst jetzt kommen und sagen, ja, Jack and Jones, ne? Aber was ist das für eine Glaubensüberzeugung? Gar nichts. Ne? Und was heutzutage auf vielen T-Shirts draufsteht. Oder früher stand drauf, Hugo Boss. Ja, danke. Aber das ist doch keine Botschaft. Wir als Christen haben eine Botschaft. Was stellst du eigentlich in deinen Status bei WhatsApp rein? Was du gerade gegessen hast? Oder die Früchte aus deinem Garten, die du jetzt erntest? Oder stellst du da auch mal was Christliches rein? Natürlich, dass die meisten derjenigen, die meinen WhatsApp-Status sehen, sind Christen, aber einige nicht. Und die gucken. Und die gucken jedes Mal. Sie müssten ja nicht gucken. Also irgendwann hat meine Schwester beschlossen, sie will nicht mehr gucken und hat meinen Status sozusagen gesperrt. Der wird ihr nicht mehr angezeigt. Aber ganz viele Ungläubige, die sehen das. Und die kriegen immer wieder einen evangelistischen Input. Gott kann was draus machen. Nutze, was möglich ist. Als Christ ist dir das doch das Wichtigste. Das Wichtigste im Leben. Und du kannst immer wieder nachfragen, ist dein Nachbar religiös? Ist der Atheist? Und je nach Antwort kannst du weitermachen. Zum Beispiel kannst du sagen, egal was für eine Antwort kommt, das klingt ja interessant. Du hast gesagt, du bist Atheist? Was heißt das für dich? Was machst du mit so einer Frage, was ist, wenn du stirbst? Ne? Wie gehst du damit um? Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Ich will dich jetzt nicht provozieren, ich will es wissen, weil ich kann das nicht verstehen. Erklär's mir. Und dann erzählt er, wie das ist. Erzähl mir, wie du das genau siehst. Das würde mich interessieren. Und. Beobachte deinen Gesprächspartner. Sei respektvoll, kurzweilig. Meist, da kann eigentlich nicht schief gehen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, sobald du auf den Glauben zu sprechen kommst, dass der andere sagt, tut mir leid, dieses Thema will ich nicht. Das ist das Schlimmste. Aber dann weißt du es auch. Dann weißt du, er möchte nicht. Und da bist du respektvoll und machst es dann auch nicht. So wie mein Freund damals, der mir von Jesus weitergesagt hat und ich wollte es nicht wissen. Dann ist er halt in seine Gemeinde gegangen und hat für uns ein Jahr lang beten lassen in der Gebetsstunde. Dann hat er Gott wirken lassen. Und schlussendlich hat Gott uns dann erreicht. Also, das heißt ja nicht, dass damit alles vorbei ist. Du hast nur einfach einen anderen Weg genommen. Jetzt betest du halt. Und Gott wird Gelegenheiten schenken. Und wenn jemand wirklich nicht will und du das ernst nimmst, aber trotzdem, Gott kann auch diese geschlossene Tür irgendwann wieder öffnen. Gab's immer wieder. Gott hat schon oft verschlossene Türen geöffnet. Und wenn du Menschen beobachtest in deinem Umfeld, findest du immer wieder Gesprächsaufhänger. Ne? Der mäht seinen Rasen oder der vertikultiert den Rasen oder der hat die besten Rosen, die es in der ganzen Straße gibt. Ne? Bei allen anderen sehen die Rosen irgendwie doof aus, aber bei ihm sind die perfekt. Du kannst ins Gespräch kommen. Sag, wir sind ihre Rosen aufgefallen. Wie sie ihre Rosen pflegen, das muss phänomenal sein. Also die sind so schön, jedes Mal bleibe ich hier wirklich stehen und kann nur die Schönheit dieser Blumen genießen. Wie machen Sie das? Also ganz ehrlich, dein Gesprächspartner wird davon begeistert sein, wie toll du seine Rosen findest. Ich habe das mal in Hamburg gemacht. Wir haben einen Verteileinsatz gehabt in Hamburg und haben Traktate in die Briefkästen geschmissen. Und dann war da ein Grundstück, das war ziemlich groß, bis du endlich zum Haus und Briefkasten kamst. Und dann bin ich durch den Vorgarten und im Vorgarten war ein großer Carport. Und in diesem Carport stand ein Oldtimer. Ein Schmuckstück von einem Oldtimer. Ein herrliches Auto. Also wirklich auf Hochglanz geputzt. Und das Chrom, das glänzte und die Farben waren frisch. Und einfach nur, du hast gedacht, ja, das sieht toll aus. Selbst für mich als Nicht-Auto-Interessierten, ich fand, es sah schön aus. So, und mit einmal komme ich dann zur Haustür und neben der Haustür war deren Terrasse und da saßen sie bei dem schönen Wetter und haben draußen halt gegrillt. Und dann sieht er mich da, wie ich zum Briefkasten gehe und dann ist da der Mann und dann frage ich ihn, sagen Sie mal, ist das Ihr Oldtimer da? Ja? Oh, der sieht aber gut aus, ne? Also so wie der gepflegt ist, das war bestimmt viel Arbeit, ne? Man sieht, dass sie da richtig Zeit investiert haben, ne? Und dann fing er an zu erzählen über seinen Oldtimer. Der war so stolz, mir die Einzelheiten zu zeigen, ne? Und dann hier bei dem Griff, oh, der Griff war kaputt und er hat überall gesucht nach dem Ersatzteil und dann hat er es gefunden und dann war es wieder in Ordnung, sein Auto. Er war begeistert. Ja, und dann kam er irgendwann mehr oder weniger, ja, was wollen Sie eigentlich hier? Ne, mehr oder weniger, was mache ich denn? Und dann dachte ich, ja, ich gehe von Haus zu Haus und bin Christ und verteile christliche Zeitschrift. Ja, zeigen Sie mal. Und dann kamen wir noch über den Inhalt des Traktats ins Gespräch. Der Mann hat sich jetzt nicht gleichstehenderweise bekehrt, aber er hat gerne das Traktat angenommen. Und warum? Weil ich sein Oldtimer so toll fand. Und darauf eingegangen bin, was ihm so wichtig war. Das mögen die Menschen. Das lieben sie. Und dann hören die dir auch gerne zu. Das passiert nicht in 100% der Fälle. Aber es passiert meistens. Du kannst auf ihre Haustiere eingehen. Auf den Hund, auf die Katze und auf was immer. Katzenmenschen und Hundemenschen reden gerne über ihre Tiere. Ist einfach so. Auch Eltern reden natürlich gerne über ihre Kinder. Ist auch klar, ne? Es ist alles eine Übungssache. Lerne es, dass du dich interessierst für den anderen. Das empfinden die Menschen als sehr, sehr, ja, die sind froh darüber, dass jemand ihnen zuhört. Aber vor allen Dingen achte auf eins. Lass das keine Gesprächstechnik sein, sondern mein es auch so. Lass dir von Gott das Interesse für diese Menschen zeigen. Denn wenn du unecht bist, merken die Leute das. Dein Interesse für die Menschen muss echt sein. Vor allen Dingen, wenn du nämlich kein Interesse für die Menschen hast, dann frage ich mich, warum willst du sie evangelisieren? Weil eigentlich tun wir das doch, weil sie sonst verloren gehen und weil sie uns was wert sind. Und weil Jesus, der in uns lebt, sie doch liebt. Das heißt, ich bete immer dafür, Herr, schenk mir die Liebe für die Menschen, die du hast. Ja. Natürlich stresst das. Wir alle kennen solche Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr es eben von der Lautstärke her mitgehört habt. Es gibt Menschen, die reden so gern über sich, dass sie gar nicht mehr aufhören. Die reden wie ein Wasserfall und du denkst dir, wann kann ich mal was sagen? Ne? Ja, solche Menschen gibt es und das ist wirklich schwierig. Ne? Und dann versuche ich halt wirklich da mehr oder weniger auch mal, das ist wirklich interessant, was du da gerade eben erzählt hast und darf ich auch mal was dazu sagen? Und wenn der andere das aber dann versuche ich wirklich, das Gespräch irgendwann zu beenden. Das ist einfach, dass ich dann mehr oder weniger sage, ich habe jetzt noch was Zeit oder so. Weil ich denke ja auch, wenn, dann möchte ich lieber mit jemandem reden, der wirklich sich unterhalten möchte. Und nicht nur die ganze Zeit sich. Aber es gibt solche Menschen, ja, du hast recht. Aber wenn es wirklich nicht klappt, dann kann ich nur noch für denjenigen, ich meine, dann, wenn ich wieder zu Hause bin, für den beten und sagen, Herr, du weißt, ich wollte ihm was sagen, aber es ging nicht. Ne? Ist dann halt so. Aber man kann ja auch nicht sagen, ihn auf beiden Seiten an die Schultern packen und sagen, jetzt hör endlich mal auf, ich habe dir noch was zu sagen. Hast du auch alles verloren. Das kannst du auch nicht machen. Ne? Ja, hier vorne kam noch, einmal schütteln. Geht auch nicht. Ne? Aber ist halt so. Ne? Bei manchen Menschen ist es so. Ich kenne solche Menschen auch, aber ehrlich gesagt, es ist sehr selten, dass einem solche Leute begegnen. Und das ist nicht so häufig. Ja gut, ich bin natürlich auch jemand, der auch selber gerne redet und auch im Grunde genommen schnell irgendwo einen Punkt findet. Aber trotzdem, es gibt auch bei mir Menschen, denen ich, was das angeht, nicht gewachsen bin. Aber da muss ich auch sagen, okay, dann ist halt es nicht möglich. Ich will auch nicht unhöflich sein, wie gesagt, nicht schütteln und nicht sagen, ich habe dir jetzt auch noch was zu sagen, dann ist das halt so. Ne?
Ich will noch gerne ein kurzes Thema ansprechen, ich habe von den Kreisklassen schon vor etlicher Zeit auch mal mit Rhetorik zu tun, und der sagt uns genau das Umgekehrte. Stellen Sie geschlossene Fragen, die Sie mit Ja oder Nein beantworten. Was soll das denn? Weil Sie auf eine solche Frage immer zurückkommen. Haben Sie gut geschlafen? Nein. Ach, und warum nicht? Ich habe in der Blind Community viele Leute, die aufgrund ihrer Blindheit nicht sehr häufig schlecht schlafen. Und du bist sofort im Gespräch, wenn du fragst, warum.
Ja, natürlich. Man kann das auch einsetzen. Du hast recht.
Wenn du tausend Fragen stellen musst oder eine bekommst, kann man mit einer Rückfrage das sofort wieder aufnehmen.
Na, natürlich kann man das machen. Wenn man fragt, mehr oder weniger, hast du Interesse an Gott oder glaubst du an Gott? Und der andere sagt, nein, dann kannst du natürlich sagen, kannst du mir bitte mal sagen, warum nicht? Und das soll jetzt auch nicht provokant sein, ich möchte das gerne wissen. Ich verstehe das nicht, wie man zu Gott Nein sagen kann. Dann machst du aus der geschlossenen Frage eine offene. Durch diese Rückfrage, wie der andere das gemeint hat. Natürlich kann man das machen. Aber schlussendlich ist das dann ja auch nur wieder ein Trick, wie habe ich die geschlossene Frage zu einer offenen gemacht. Also die offene Frage ist das Ziel, weil der andere soll sich erklären. Ja.
Was macht man, wenn eine Person sagt ja? Und du weißt eigentlich, okay, errettet ist die Person, aber nicht, die hat Jesus nicht.
Dann würde ich sagen, das interessiert mich jetzt wirklich. Du hast gesagt, du glaubst an Gott. Wer ist Gott für dich? Kannst du mir das mal sagen? Und dann erfährst du mehr über das, was diese Frau glaubt oder dieser Mann glaubt. Und dann kannst du auch, weil du ja selber auch von der Bibel her Ahnung hast, kannst du Rückfragen stellen und dann irgendwann im Gespräch kannst du auch sagen, das war wirklich interessant, was du da über Gott glaubst. Und ich würde gerne wissen, worauf basiert dieser Glaube? Also ich habe ja auch einen Glauben an Gott und mein Glaube basiert auf dem, was in der Bibel steht. Worauf basiert deine Sicht von Gott? Kannst du mir das mal sagen? Einfach mal, dann kommt der andere auch ins Fragen, keine Ahnung. Natürlich, es gibt auch Leute, die sagen dann, es ist halt einfach so, ich habe das so, irgendwie fühle ich, dass das richtig ist. Natürlich gibt es auch solche Antworten, aber man kann Rückfragen stellen. Und im tiefen Innern wissen die Leute dann, eine echte Antwort habe ich nicht gehabt. Und das geht dann in ihrem Kopf nach, hoffentlich. Und dann können wir nur Gott drum bitten, dass er eine Gesprächsnachbereitung mit dieser Person macht. Aber auch da kann man rückfragen, wie meinst du das, wenn ja geantwortet wird, logischerweise. Und wir sollten, wie gesagt, wirklich interessiert sein und nicht nur so tun, als ob wir interessiert sind, weil wir halt gelernt haben, wir müssen interessiert sein, weil das ist eine gute Gesprächstechnik. Das ist dann falsch. Wir müssen wirklich interessiert sein. Also, wir haben gelernt, wir müssen interessiert sein und dann wirklich auch Fragen stellen und Gespräche am Laufen halten. Und wenn wir im Gespräch dann sind, können wir immer mehr dann auch über das Evangelium, das, was wir eigentlich sagen wollen, dann auch weitergeben. Nicht, weil wir unbedingt unser Thema an den Mann bringen wollen, sondern weil wir den anderen lieben und es uns leid tut, dass der andere Jesus noch nicht gefunden hat. Ja, das war das Thema Kommunikation. Nur als das letzte Thema wird sein, Question and Answers hatte ich dem Andreas geschrieben. Das heißt, also Fragen und Antworten, da geht es um diese Punkte gleich nach der Pause, die immer wieder uns Christen entgegengeschleudert werden. Wenn wir mit Menschen reden, ob auf der Straße, in der Verwandtschaft oder wo auch immer, da kommen einige Punkte immer wieder, zum Beispiel Leid, zum Beispiel die anderen Religionen, zum Beispiel, wie war das nochmal mit Evolution und solche Dinge, wo wir dann wirklich ins Schwimmen kommen und wie gehen wir damit um. Und da werden wir uns nach der Pause drum kümmern. Sind jetzt zu dem Thema Kommunikation noch Fragen? Aber einige Fragen hattet ihr ja schon. Also ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, ob ich auf dem T-Shirt sowas wie Sünde schreiben würde, aber wenn ich selber mit dem Wort Sünde, ich sag mal, das Wort Sünde hat ja eine gewisse Bedeutung, vom Theologischen her gesehen, was es wirklich bedeutet. Und aber der Mensch um uns herum, der ungläubige Mensch, füllt dieses Wort sehr, sehr, sehr negativ und er versteht es ein bisschen anders als wir. Und ich habe das einmal in Hildesheim gehabt, da habe ich das Wort Sünde verwendet im Gespräch und am Infotisch, an unserem christlichen Tisch. Und da ist einer sowas von explodiert. Also der ist wirklich explodiert. Der hat, also jetzt nicht wie Sprengstoff, sondern der ist so laut geworden. Der hat im Grunde genommen so laut gebrüllt, was wir denn für Hinterwäldler wären. Wir kämen ja wohl aus dem Mittelalter und würden, dass wir noch über sowas wie Sünde reden. Ne? Und aber in einer Lautstärke, dass wirklich in einem Umkreis von 60, 70 Metern wirklich jeder gehört hat, was er gebrüllt hat. In dieser Lautstärke war er da. Also er war nicht nur so ein leise redender Mensch, sondern eben auch von seiner Stimmkraft her etwas stärker. Und alles nur dieses Wort Sünde. Und dabei ist Sünde im Grunde genommen ja etwas, was man auch anders erklären kann. Das erkläre ich auch immer anders, weil neuerdings, also was ist ja neuerdings, schon seit einigen Jahren mache ich es halt so, dass ich den Leuten das Wort Sünde nicht erst sage, sondern ich sag einfach mehr oder weniger, Gott hat einen Wunsch, ein Sehnen danach, dass er eine Beziehung mit den Menschen hat. Und dann suche ich einen Bibelvers und da steht, dass ein Mensch halt Gott lieben sollte, von ganzem Herzen, mit dem ganzen Verstand, mit der ganzen Seele, mit all seiner Kraft. Und dann kommt das Zweite, den Nächsten lieben wie sich selbst. Aber dieses Gott wirklich in allem an erste Stelle setzen und dass wirklich er mein Ein und Alles ist und das mit allem, was ich habe, mit meinem Denken, mit meinem Fühlen und Wollen, mit all meiner Kraft. Und das wünscht sich Gott von ganzem Herzen. Und dann frage ich da meinen Gegenüber, und, seien Sie mal ehrlich, tun Sie das? Lieben Sie Gott von ganzem Herzen mit all Ihrer Kraft und? Und dann sagt er, also wenn ich ehrlich bin, nein. Aber das kann ja auch keiner. So rund um die Uhr, 24/7. Das gelingt doch gar nicht. Dann sag ich, ja, das sagt Gott auch, dass uns das nicht gelingt. Und dann erst käme ich dahin und wissen Sie, das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Aber eigentlich heißt es, es ist Trennung von Gott. Wir sind dadurch von ihm getrennt, weil da keine enge Beziehung ist. Aber er hat eine Lösung. Das heißt, da würde ich Sünde so erklären. Und nicht gleich, ja, du bist ein Sünder. Weil das versteht der andere gleich als Affront, als Angriff und er verteidigt sich. Geht sofort in die Verteidigungsposition und du kommst nicht mehr zum Gespräch. Deswegen mache ich das so. Ich meine, ich habe es an die Wir haben es auch mal in der Straße gemacht. Ich habe ein Plakat gemalt und auf dem Plakat stand dann drauf, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und dann habe ich die Leute gefragt, wissen Sie, wie der Vers weitergeht? Und so kommt man ins Gespräch. Und das ist jetzt keine Erklärung vom Wort Sünde, aber so kommen die Leute selber dahin, sich zu überlegen, okay, wenn ich Jesus nicht habe, der der Sohn Gottes ist, habe ich das Leben nicht. Habe ich das ewige Leben nicht. Bin ich getrennt von Gott. Und dadurch, das ist nicht so konfrontativ wie das Wort Sünde. Man kann natürlich auch so sagen, ich mache es auch manchmal so in der Erklärung, dass ich halt so sage, wie hier mit, wie heißt es, ja, manchmal, wenn ich mit Leuten rede und ihnen das größte Problem des Menschen sage und die Bezeichnung dafür, dann rennen die Leute weg. Ich verstehe das nicht. Die Leute rennen weg, wenn ich das größte Problem der Menschheit, das größte Problem eines jeden Menschen sage, das größte Problem der Europäischen Union, das größte Problem der gesamten Welt, wenn ich das mit Namen benenne, dann rennen die Leute weg. Das wollen sie nicht hören. Ich verstehe das nicht. Dabei weiß ja jeder, auch Sie, wissen davon, um dieses Problem. Und ich beweise Ihnen das, dass Sie das wissen, dieses Problem, dass es existiert. Und dann nehme ich aus meiner Hosentasche, habe ich jetzt nicht dabei, aber da, ne?
Da habe ich ihn. Dann sage ich so, wissen Sie,
was das ist? Und dann sagen die Leute mir, ja, es ist ein Autoschlüssel. Ja, wissen Sie was? Als ich vorhin hierher gefahren bin und ausgestiegen bin, da habe ich mein Auto abgeschlossen. Und ich habe es abgeschlossen. Nicht, weil ich Angst habe, dass mir jemand 500 Euro auf den Beifahrersitz legt. Nein, ich habe es abgeschlossen, weil ich Angst habe, dass mir jemand mein Auto klaut. Dabei ist es ein Dacia. Also ich würde ihn nicht klauen. Aber es gibt Leute, die klauen sogar ein Dacia. Und bei Ihnen, als Sie heute Morgen Ihr Haus, Ihre Wohnung verlassen haben, da haben Sie doch die Wohnungstür, die Haustür abgeschlossen, oder? Warum haben Sie das gemacht? Hatten Sie Angst, dass bei Ihnen jemand zu Hause aufräumt? Nein, Sie haben Angst dafür, dass Ihnen jemand das Haus ausräumt. Sehen Sie, Sie kennen das Problem. Das größte Problem der Menschheit. Das größte Problem jedes einzelnen Menschen. Und soll ich Ihnen mal was sagen? Und gleich sage ich das Wort, wie dieses Problem heißt. Und Sie sind doch intelligent, ne? Sie bleiben stehen. Sie rennen dann nicht weg, oder? Also, ich sage Ihnen gleich das Problem, wie es heißt, und wenn Sie es dann gehört haben und bleiben, danach erzähle ich Ihnen was ganz Tolles. Bleiben Sie. Ne? Und dann sage ich das Wort Sünde. Dieses Problem heißt Sünde. Die Bibel nennt das Sünde. Und dann rennen doch wieder einige da weg, weil sie das nicht hören wollten. Dann sage ich, oh, war das zu hart für Sie? Aber gut, dass Sie stehen geblieben sind. Und Ihnen kann ich jetzt sagen, es gibt eine Lösung für dieses Problem. Und diese Lösung heißt Jesus Christus. Und dann geht's weiter. So kann man das auch erzählen. Aber man muss irgendwie gucken, wenn man gleich sagt, du bist Sünder, das ist ein bisschen plump. Das Dumme ist Zielverfehlung, musst du erstmal groß und breit erklären. Weil dann kann ich eine Geschichte erzählen von jemandem, der mit Bogen schießt oder jemand, der auf eine Zielscheibe schießt und so etwas, ne? Und weil sonst das Wort Zielverfehlung an sich ist den Leuten, glaube ich, nicht ganz so schnell klar. Aber natürlich ist es eine richtige Erklärung. Aber ja, ich habe es dann Sünde genannt, aber man kann, wie gesagt, es ist einfach.
Warum nicht Schuld?
Man kann auch Schuld sagen. Ja. Ja, ist natürlich auch negativ. Ich meine, eigentlich ist das ja auch negativ, Schuld und Sünde. Na, also, wir können die ganze Negativität nicht wirklich rausnehmen, weil es ist negativ. Es ist eine Trennung. Ich sag's auch oft hier, das deutsche Wort Sünde kommt von Sund. Und bei Fehmarn ist der Fehmarn Sund. Und das Wort heißt nichts anderes als Trennung. Das soll heißen, dass ich Dinge tue, die Gott nicht will, dass ich sie tue. Die trennen mich von Gott, weil ich gesagt habe, ich will selbst bestimmen in meinem Leben, was gut und richtig für mich ist. Und nicht Gott soll das tun. Das ist die Ursünde des Menschen.